Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Und auch schön, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich tatsächlich sehr. Ich habe, als ich gedacht habe, boah, jetzt geht irgendwie die Vorbereitung los, hatte ich so im Kopf, Kolosser, so der letzte Teil des ersten Kapitels, das ist der langweiligste im ersten Kapitel. Und stattdessen dürfte ich mich mal wieder, weil mein Leseplan mich da jetzt eine Weile nicht hingeführt hat und auch sonst irgendwie in den Predigtvorbereitungen der letzten Male das nicht so vorkam, hatte ich mal wieder Zeit, mich mit dem Alten Testament zu beschäftigen, hatte Zeit, mal wieder viel tiefer reinzugehen in die Schrift, und das hat mir viel Freude bereitet. Deswegen, Dankeschön, dass ich da sein darf. Jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Der Thomas hat mir 4 Fragen mitgegeben. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine ist, wir gehen die 4 Fragen einfach nochmal kurz durch. Ich beantworte sie und wir sind heute sehr, sehr, sehr schnell mit der Predigt fertig und schaffen es pünktlich zum Mittagessen nach Hause. Die andere, wir machen die Predigt ganz regulär und ich zeige hin und wieder einfach immer nur auf den Zettel und beantworte die Fragen. Doch, ich traue mich. Was wollt ihr haben? Welche Variante? Gut. Zweite Variante. Gut. Wo kommen wir her? Kolosserbrief, ich habe gerade gesagt, wir haben jetzt irgendwie die ersten 6 Predigten durch. Wir haben uns damit beschäftigt, dass Paulus im Gefängnis saß und jemand zu ihm kam, den er kannte, der ihn kannte und der eine Gemeinde gegründet hat und gesagt hat, du, bei mir in der Gemeinde, die ich gegründet habe, du kennst sie nicht, aber da hängt gerade einiges schief. Das und das und das und das sind gerade die Themen, die wir haben. Sag doch mal was. Und dann hat Paulus einen Brief geschrieben. Das ist der Brief, in dem wir drin sind. Und im ersten Kapitel haben wir uns bisher damit beschäftigt, was der Glaube denn selbst ist. Wie Wandel im Glaube funktioniert, Wandel in Christus, würdiger Wandel. Wir haben uns über Vergebung unterhalten, haben gelesen, wie das Evangelium entfaltet wird. Wir haben Versöhnung und Heiligung thematisiert. Und heute gibt es einen Grundkurs BWL. Wir machen heute Betriebswirtschaftslehre in der 7. Kolosserpredigt. Aber bevor wir mit Betriebswirtschaftslehre anfangen, mag ich beten. Herr, ich mag dir dafür danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, dafür, dass wir drin studieren dürfen, dafür, dass wir drin lernen dürfen, dafür, dass es uns hilft zu verstehen, wer du bist, was du wert bist, was du für uns getan hast. Und ich mag dich bitten, Herr, dass du schenkst, dass wir heute verstehen dürfen, wie das mit Wert funktioniert und Wertschaffen funktioniert. Ich mag dich bitten, dass du schenkst, dass wir heute begreifen dürfen, welche Rolle du in unserem Leben verdient hast. Und ich mag dich bitten, dass es deine Worte sind und dass es deine Gedanken sind, die heute hier geteilt werden. Segne du diese Predigt. Amen. Lesen wir den Text. Ich lese ihn nicht aus meiner Bibel, ich lese ihn hier von meinem Blatt runter. Ich rücke den immer so ein. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. Gerade Paulus, das sind so immer so viele Schachtelsätze. Wenn ich mir die einrücke, dann ist es leichter zu verstehen für mich. Kolosser Kapitel 1, ich lese ab Vers 24. Hast du sie offen jetzt, Sergej? Ja. Sehr gut. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen Christus. Für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Zeitaltern, von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Langer Text. Ich lese nochmal die absolut zusammengestrichene Variante, quasi den einen Hauptsatz, den wir haben. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch, um das Wort Gottes zu vollenden, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe. Und dieser Text, der geht los mit so einem Brecher. Man liest den Text und sitzt direkt irgendwie so ein bisschen irritiert da. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Den Satz kann man hin und her drehen, wie man möchte, man kommt aber immer zum gleichen Ergebnis. Paulus freut sich an Leid. Leid. Schaden nehmen. Einen schlimmen Zustand aushalten dürfen, müssen. Etwas ertragen, etwas ausgeliefert sein, seelisch ausgeliefert sein. Und Paulus sagt, ah, wie schön, da freue ich mich aber dran. Leid ist so ein absolutes Killerwort, was immer wieder vorkommt, wenn ich mich mit Menschen, mit Kollegen, mit Freunden über den Glauben unterhalte. Das Erste, was die nämlich immer sagen, ist, wenn es diesen Gott, von dem du da erzählst, wirklich gibt, warum lässt er dann das ganze Leid zu? Krieg, Tod, Verderben, Krankheit. Warum kann dieser Gott es akzeptieren, dass da ein kleines dreijähriges Kind ist und Krebs hat? Wie gleichgültig muss denn dein Gott sein? Wie nimmt denn der dieses Leid einfach da in Kauf? Und dann stehst du da und kannst dir überlegen, ob du jetzt mit Erbsünde anfängst. Aber das ist ein Kampf, den hast du in dem Fall eigentlich schon verloren. Und dann liest man den Satz hier. Ich freue mich in den Leiden. Man kann es dann mit der Theodizee probieren. Leibniz hat gesagt, Leid ist die Folge der Freiheit. Ja, die Menschen dürfen halt freie Entscheidungen treffen und das Ergebnis ist dann das Leid. Und Paulus sagt, er freut sich dran. Das wirkt irgendwie unstimmig, oder? Das wirkt alles irgendwie nicht ganz so zusammenpassend. Und wenn es sich für euch falsch anfühlt, gut, hier geht es nicht um global galaktisches Leid, hier geht es nicht um das Leid, das in der Welt ist, es geht nicht um die Traurigkeit, um das Ertragen von allem Schlimmen, Schlechten, wie auch immer. Es geht hier um ein ganz besonderes Leid. Wir lesen weiter, dass etwas ergänzt werden soll. Jetzt kann man weiter garstig lesen und sagen, also erst freut sich Paulus am Leid und dann sagt er, und das, was Christus gemacht hat, reicht nicht aus, das ergänze ich jetzt mal. Nein. Das steht da nicht. Das steht da nicht. Ich mag euch heute sehr, sehr ausführlich in dieses Thema Leiden mit reinnehmen, worum es hier geht. Wir lesen hier von einem auf etwas hinleiden, von einem Leiden, das einen Grund hat. Und bei dem Ergänzen geht es um das Gleiche. Und da mag ich mit dem größten Leid anfangen, das wir bisher so auf der Welt gesehen haben. Da gab es denjenigen, der den Himmel, das Universum geschaffen hat Und irgendwo in dieses Universum hat er einen großen Stein reingesetzt und auf diesem großen Stein hat er die Menschen geschaffen. Und dann hat er gesagt, jetzt werde ich Mensch. Hat sich gebären lassen, hat laufen gelernt, ist hingefallen und hat sich auf diesen riesengroßen Stein, den er selber geschaffen hat, nämlich der Erde, die Knie aufgeschürft. Das kann man jetzt mit so einer gewissen Komik verstehen. Ja? Aber stellt euch das Leid mal vor, da ist ein Baumeister und der baut ein großes Haus und geht rein und das Haus bricht über ihm zusammen. Und er tut sich weh. Ah, das ist Leid. Und dieser Christus lebt auf der Erde und er wird größer und er fängt an zu lehren. Und wir reden hier von Gott als Mensch auf der Erde. Und er wird damit konfrontiert. Verfolgung, wird gejagt, ihm werden Schmerzen zugefügt, ihm wird widersprochen. Er steht da als Mensch einem anderen gegenüber und der widerspricht. Er steht da und er trägt, dass der, den er selbst geschaffen hat, in einer Welt, die er selbst geschaffen hat, ihm anschaut und ins Gesicht spuckt. Das ist Leid. Er ging ans Kreuz, er hat die Schmerzen ausgehalten, ist gestorben, ging in den Tod, ist wieder auferstanden, ist in den Himmel aufgefahren. Und jetzt ist kein Mensch gewordener, körperlicher Christus mehr hier auf der Erde, der rumläuft. Aber die Leiden, die dem Mensch, dem Körper zugefügt werden, die gibt es noch immer. Und die zu tragen, das ist, was Paulus hier sagt, was er ergänzt, was noch aussteht von den Bedrängnissen. Das ist das, was es heißt, wenn wir sagen, wir müssen unser Kreuz tragen. Das ist das, was dabei gemeint ist. Nicht, dass Christus nicht ein für alle Mal fertig gemacht hätte. Nicht, dass an dem Werk noch irgendwas zum Hinzufügen wäre. Nein, hier geht es darum, das Leid zu tragen, das noch aussteht, bis Christus wiederkommt. Und daran freut euch, auch wenn ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, in allerlei Anfechtung steht. Traurig seid in allerlei Anfechtung. 1. Petrus ist das. Aber warum? Warum soll man sich an einem Leid freuen? Warum hat Christus gelitten? Warum hat er nicht einfach Schluss gemacht? Erde, weg. Hätte er tun können. Hat er nicht. Warum? Warum hat er das Leid getragen? Warum hat er das Leid auf sich genommen? Weil das Leid auf etwas ausgerichtet war. Da gibt es ein Wozu in diesem Leid. Die, die sich häufiger mit mir unterhalten, die kennen meine Geschichte und die Trennung von wozu und warum. Warum ist rückwärts gerichtet? Warum, 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 warum? Wozu ist in die Zukunft gerichtet? Wir machen heute ganz viel wozu. Wozu hat Christus gelitten? Für deine Versöhnung. Um dich mit dem Herrn zu versöhnen. Das ist der Grund, warum Christus gelitten hat, warum er das auf sich genommen hat, um Versöhnung zu schaffen. Er hatte was, womit er das Leid aushalten konnte. Und deswegen machen wir auch jetzt Grundkurs BWL. Leid ist ein Treiber. Leid ist ein Treiber, der schafft, Gegenwert zu produzieren. Beispiele. Wenn ich von hier zu meinem Kunden nach Hamburg laufe, kriege ich Blasen an den Füßen. Das ist ganz schön anstrengend. Geschickt wäre, wenn ich irgendwas erfinden würde, keine Ahnung, ein Rad, ein Auto, ein Flugzeug. Leid wird zum Treiber für Technik. Leid wird zum Treiber für Medizin. Wenn ich sehe, dass der Johnny ganz hart krank ist, dann finde ich eine Möglichkeit, ihn zu heilen, irgendwie. Medizin, Impfung, keine Ahnung, irgendwas. Leid wird selbst für ganze Staaten ein Treiber. Wenn wir der Willkür ausgesetzt sind und immer jemand kommt und uns rumschubst, weil wir einfach die Kleineren sind, dann schließen wir uns zusammen und auf einmal haben wir ein Rechtssystem gegründet. Auf einmal haben wir etwas aufgebaut und jetzt darf man nicht mehr schubsen. So. Leid treibt etwas an. Wenn man das Leid nutzt, das entstanden ist, und es auf ein Wozu ausrichtet. Grundkurs BWL. Ich mag euch aus dem 2. Korinther was vorlesen. Ich mag euch die Leiden, die Paulus hier beschreibt, einmal vorlesen und danach beschäftigen wir uns mit Leid. 2. Korinther, Kapitel 11. Ich lese ab Vers 23. Ich lese aus der Züricher. Das heißt, wenn ihr zuhören möchtet, ist das ein bisschen angenehmer zum Zuhören, zum Lesen. Diener Christi sind sie. Bar jeglicher Vernunft sage ich, ich bin's weit mehr. Paulus spricht hier und erzählt. Mehr Mühsal, mehr Gefangenschaft, unzählige Schläge, oft in Todesgefahr. Von den Juden erhielt ich 5-mal die 40 weniger einen. 3-mal bekam ich die Prügelstrafe. 1-mal wurde ich gesteinigt. 3-mal erlitt ich Schiffbruch. Einen Tag, eine Nacht trieb ich auf offener See. Oft war ich auf Reisen. Oft war ich gefangen, Gefahren ausgesetzt durch Flüsse, durch Wegelagerer, durch Volksgenossen, Fremde. In der Stadt, in der Einöde, auf dem Meer, durch falsche Brüder. Es gab Mühsal und Plage, ich ertrug viele durchwachte Nächte, Hunger, Durst, häufiges Fasten, Kälte, Blöße. Und abgesehen davon, der tägliche Andrang zu mir, die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach und bin ich's nicht auch? Wer kommt zu Fall und bin ich nicht in heller Aufregung? Wenn schon gerühmt werden muss, dann werde ich mich all dessen rühmen, was aus meiner Schwachheit kommt. Das sind die Leiden, an denen sich Paulus freut. Paulus freut sich nicht drum, dass irgendwo irgendjemand krank ist. Paulus freut sich nicht drum, dass er selber irgendwo krank ist. Die Leiden, die er hier beschreibt, sind die Leiden, die ihn erwischen, weil er Diener Christi ist. Das sind die Leiden, die Paulus tragen muss, weil er Jünger macht. Geht hin und machet Jünger. Paulus geht hin und macht Jünger. Und das kostet was. Da ist ein Preis damit verbunden. Paulus trägt diesen Preis. Das ist der Preis, den Paulus gezahlt hat. Ein Wozu. Und wenn wir uns heute über Leid unterhalten, dann betrachten wir das oft so ein bisschen aus so einer falschen Richtung und dann sagen wir immer, ja, Verfolgung und so, weil das ist das Einzige, was uns einfällt ganz oft und es ist irgendwie alles ein bisschen schwierig und Leid und ich mag euch deswegen ein anderes Wort anbieten für Leid an dieser Stelle. Ich war noch nicht 18, da hatte ich meinen ersten harten Ferienjob. Ich war in einer Buchbinderei und da gab es eine große Maschine und diese große Maschine hat pro Stunde 16.000 Bücher gedruckt. Ja? 4 pro Sekunde, 4, 5 ungefähr, für diejenigen, die es genau wissen wollen. Und ich hatte ganz am Anfang einen sehr, sehr verantwortungsvollen Job. Diese Maschine hatte verschiedene Stationen, wo die verschiedenen Bögen, Teile des Buches reingelegt werden mussten, reingezogen werden, dann wurden die da alle zusammengetragen und dann irgendwo da hinten gebunden. Mein Job war, ich drehe mich rum, greife auf eine Palette, nehme Papier in die Hand und stelle es in die Maschine. Und ich drehe mich rum und ich nehme Papier und ich stelle es in die Maschine. Ich drehe mich rum, nehme Papier und stelle es in die Maschine. Ich hatte nicht eine Station, sondern ich hatte meistens 4 oder 5 Stationen. Und pro Station habe ich gehabt, je nachdem, wie dick der Bogen war, aber 1,5 Stunden maximal, bis eine Palette durch war. Papier ist schwer. Das war echt eine körperlich sehr, sehr, sehr anstrengende Arbeit. Und ich habe damals gelernt, was 7,50 Euro wert sind. Das war damals mehr als heute, aber immer noch wenig. Und ich habe es nicht verstanden. Ich hatte Kreuzschmerzen wie Hulle und ich war damals eigentlich noch fit. Und trotzdem hatte ich Kreuzschmerzen ohne Ende. Und diese 7,50 hatten auf einmal einen ganz anderen Wert für mich. Ja, davor, ich hatte ja alles. Meine Eltern hatten ja alles da. Ich bin jetzt nicht in Reichtum aufgewachsen, aber wenn die Hose kaputt war, habe ich eine neue bekommen. So. Das war schon okay. Und ich habe was verstanden. Ich habe aber noch was anderes verstanden. Ich habe nämlich mich mit dem guten Herrn, der damals die Buchbinderei hatte, mich unterhalten können. Und er hat mir was aufgemacht. Und zwar hat er gesagt, naja, du beschwerst dich, aber tauschen willst du mit mir auch nicht. Weil manchmal läuft diese Maschine nicht mit 16.000 Büchern in der Stunde, sondern nur mit 2.500 Büchern in der Stunde. Weil die Aufträge nicht genügend da sind. Und was er dann da hat, ist eine riesengroße Fabrik, eine riesengroße Maschine. Hinter der großen Maschine stehen noch zig weitere Maschinen. Ganz viele Menschen wuseln rum und bedienen diese Maschinen. Und er sieht das Geld, das er dafür ausgibt. Und er hofft, dass am Ende des Monats genügend rumkommt, dass er das Geld wieder tatsächlich bekommt, das er ausgibt. Für die Maschine, die muss er ja bezahlen. Für das große Haus, das muss er bezahlen. Für die Menschen, die haben ein Anrecht auf ihr Gehalt. Und was ich damals verstanden habe, ist, dass dieser Mann eine Investition getan hat. Eine Investition ist, ich gebe am Anfang mehr aus, ich gehe eine Extrameile, ich bekomme später auch mehr. Ich hatte ein kleines Leid, ich hatte Rückenschmerzen, wenn ich nach Hause gegangen bin, aber mir konnte es egal sein, der komplette Rest, was in der Firma war. Sobald ich meine 8 Stunden voll hatte, bin ich raus und es war mir egal. Mein Leid war zeitlich beschränkt, mein Leid war auf meinen Rücken bezogen und damit für mich abgeschlossen. Dieser Mann hatte nie Feierabend. Der hatte ständig Panik. Der hatte ständig eine andere Form von Leid. Und ein großes Auto, damit kriegt man mich. Ich habe das Geld damals genommen, weil ich da stand und habe mir überlegt, was mache ich damit. Ich habe mir eine Kamera gekauft. Ich wollte mir erst irgendwie Blödsinn kaufen, habe mir dann aber eine Kamera gekauft. Und mit der Kamera habe ich mich angefangen, selbstständig zu machen, um mehr Geld zu verdienen. Ich wollte eine Investition haben. Ich habe den kompletten Sommer über gearbeitet und ich habe mir ein Ding gekauft. Das war's. Keine neuen Klamotten, kein nichts. Eine Kamera. Und mit der Kamera habe ich nach und nach mehr Geld verdient, als ich davor verdient habe. Das Geld, das ich mit der Kamera verdient habe, habe ich für irgendwelche weiteren Ausbildungen genutzt. Und so habe ich quasi mir etwas aufgebaut. Warum erzähle ich euch das? Warum mache ich hier Seelenstriptease, wenn das so weit weg vom Text ist? Als Mila und ich geheiratet haben, ging es ganz genau darum. Wie viel Zeit werde ich nicht zu Hause sein, weil ich irgendwelche Aus- und Weiterbildungen mache? Wie viel Zeit werde ich für Dinge investieren, die nicht wir sind, weil ich sage, ich will noch was lernen, ich brauche noch irgendwas, ich will hier noch Wissen dazu gewinnen, ich mag da noch in Vorleistung gehen. Aber das war okay. Wir wussten, das ist eine Zeit lang so. Und irgendwann dreht es sich rum und wir bekommen was dafür. Wir gehen in eine Vorleistung, wir tun etwas, das ist anstrengend, das ist mit Enthaltung verbunden, das ist mit Kosten verbunden, das ist mit Zeit verbunden, das ist mit Stress verbunden, das ist mit Ausgelacht werden verbunden. Wie oft war Mila auf irgendwelchen Familienfesten und Geburtstagen und musste erklären, warum ihr Ehemann nicht dabei ist? Ja? Haha, dein Mann, der arbeitet wieder. Der hat ja immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber wir haben uns bewusst gemeinsam dafür entschieden, weil wir gesagt haben, das ist eine Vorleistung, die wir tun. Ich mag euch deswegen eine andere Lesart für Kolosser anbieten. Jetzt freue ich mich in den Investitionen für euch. Paulus investiert seine Zeit, seine Gesundheit, seine Sicherheit. Er investiert das, um Jünger zu machen. Nichts ist umsonst. Nichts ist umsonst. Paulus investiert in etwas, weil er weiß, das, was Christus hier bietet, das ist so viel wichtiger. In Lukas ist die Geschichte von dem Bauern, der große, reiche Felder hat, große, reiche Ernte hat und dann sagt, ach, ich reiß die Scheuern ab und baue größere. Und dann setze ich mich zur Ruhe und ist mir alles egal. Und Gott spricht, was bist du für ein Doofer? Heute Nacht stirbst du. Was dann? Was ist das wert? Die Frage ist, wo wollt ihr, wo willst du investieren? Was investierst du? Beten für Freunde, für Kollegen. Ja, das kostet Zeit. Aber oh, wenn aus dem Kollege ein Bruder wird. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Predigt von Dietmar erinnert, wo er gesagt hat, die Gebete sind der Weihrauch, der aufsteigt und den Herrn bewegen. Euros für Missionare, wo Jünger gemacht werden. Euros oder Zeit für Gemeinde, wo Lehre angeboten wird. Ausgelacht werden. Ich habe dieses Jahr im Sommer meinen ersten potenziellen Kunden verloren, weil er mich gegoogelt hat und danach festgestellt hat, dass es, wenn man mich googelt, Predigten von mir online gibt. Und er braucht jemanden, der was weiß. Nicht jemanden, der darauf hofft, dass irgendwann Gott kommt und alles für ihn richtet. Ja, so ist es. Was sind wir bereit zu investieren? Was wollen wir investieren? Wo wollen wir in Vorleistung für Christus gehen? Vorleistung, blödes Wort, er hat ja schon alles getan. Paulus schreibt, ich freue mich in den Investitionen, ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden. Was ist dieses Dienersein, Dienst tun? Vers 24, Leid, Investition. Vers 29, Kampf. Dienst ist Leid und Kampf, Investition und Kampf. Warum? Warum sollte er das tun? Warum will er das tun? Warum freut er sich dran? Weil er das Wort Gottes vollenden kann. Einer sät, einer erntet. Wenn es hier darum geht, dass etwas vollendet wird, dann geht es um etwas, was angefangen wurde, und zwar ein Geheimnis. Und das Geheimnis war für mich das Wort, das ich ganz am Anfang hier drin so spannend fand. Ich wollte am Anfang ganz viel über das Geheimnis erzählen. Und es gibt tolle Kommentatoren und weniger gute. Und einen, Schofield, das ist immer so der erste, wo man in der Regel reinschaut, bei mir zumindest. Und Scofield hat 13 Geheimnisse. 13. Oi, da kann man sich drin verlieren. Da kann man Freude haben, da kann man Theologie machen, da kann man sich reinstürzen und graben und lernen, das ist schön. Kennt ihr das, dass hier vorne ganz oft Menschen stehen und die sagen Kontext? Kolosser 2, Kolosser Kapitel 2, ich lese mal ab der Mitte von Vers 2. Zur Erkenntnis des Geheimnis Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Deswegen ist der Kontext wichtig. Erstmal den Text vorher lesen, den Text nachher lesen, dann muss man sich nicht mit Kommentatoren beschäftigen und wild rumgraben in der Bibel und so. Kontext. Dinge erklären sich ganz oft, ganz leicht, ganz selbst. Und dann habe ich überlegt, dass ich es dabei einfach belasse, das Geheimnis. Aber ein bisschen mehr möchte ich jetzt doch machen, das war so ein Hin und Her bei mir die ganze Zeit. In Daniel, Kapitel 2, gibt es eine Geschichte vom König Nebukadnezar und Daniel. Und der König Nebukadnezar hatte einen Traum. Er hat irgendwie so eine Gestalt gesehen aus verschiedenen Materialien. Ist gerade auch nicht so richtig wichtig. Und hat keine Ahnung, was das bedeutet. Dann hat er die Weisen der damaligen Zeit, Magier, Zauberer, was auch so da war, zu sich geholt und hat gesagt, hey, erklärt mir dieses Geheimnis, was ist das? Und die haben alle gesagt, und dann hat er Daniel geholt und Daniel hat ihm gesagt, also, hör mal her, Nebukadnezar. Daniel hat gebetet, hat Verständnis bekommen und hat da danach gesagt, guck mal, da geht es um die verschiedenen Reiche. Hier ist ein Reich, dann wird es abgelöst durch dieses Reich und dann wird es abgelöst durch dieses Reich und dann durch dieses. Aber das passiert alles hin, weil ganz am Ende steht ein wichtiges Reich. Da kommt der Messias, der König über alle Reiche. Und der baut ein ewiges Reich. Und das, was bis dahin kommt, ist eine definierte Abfolge. Und das ist Geheimnis. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir akzeptieren, dass die Geschichte halt so durch die Welt meandert und halt passiert, was passiert. Das Geheimnis ist, dass die Geschichte mit Christus im Zentrum aufgefaltet wird, entfaltet wird. Schöpfung und Gewissen. Das reicht, damit jeder verstehen kann, dass es einen Gott gibt. Aber zu verstehen, was Christus für einen getan hat, zu begreifen, was das Evangelium ist, dafür braucht es das Wort. Dieses Geheimnis eröffnet sich erst im Wort, in Christus. Die Geschichte eröffnet sich erst in Christus. Christus ist das Geheimnis. Dienst ist, das zu zeigen, dieses Geheimnis aufzumachen, rauszugehen, Jünger zu machen und den Menschen zu erklären, schaut mal, Reichtum der Herrlichkeit, Christus in euch. Rauszugehen, ausgelacht zu werden, zu investieren, in Vorleistung zu gehen, um dieses Geheimnis aufzumachen, weiterzugeben. Thomas hat mir die Frage mitgegeben, wer ist der Diener? An der Stelle, klar, geht es um Paulus. der selber sagt, hey, ich habe dieses Verwalteramt, dieses Aufseheramt bekommen, ihr Diener bin ich geworden. Ihr dürft euch aber auch gerne überlegen, ob ihr auch einen Dienst an Christus tut. Und wenn ihr so einen Dienst tut, dann ist das Leid und Kampf. Dann ist das der Auftrag, jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, darum zu kämpfen, darum sich zu bemühen, damit die Menschen erkennen dürfen, Christus in euch. Schlagt mal bitte mit mir auf Galater. Galater 2, Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der gekreuzigte Christus lebt in dir, lebt in mir. Wenn, wieder zurück zu Kolosser, wir haben uns vorletzten Predigt damit beschäftigt, und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er, das ist Christus, Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung der bösen Werke, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt. Wiedergeburt, Christus in dir. Wie wundervoll ist das? Und wenn es dir was bedeutet, dann geh in den Dienst, dann mach Investitionen, geh in Vorleistung. Investier Zeit. Investier das, was dir wichtig ist, um Menschen hinzuzufügen. Ihn verkündigen wir. Ihn, diesen Christus, diesen gekreuzigten, auferstandenen Christus, den verkündigen wir. Verkünden, proklamieren, ausrufen. Öffentlich in die Welt rausschreien. Tut Buße. Glaubt. Er sagt, geht hin und machet Jünger. Wir schreien, tut Buße, glaubt. Das verkünden wir, indem wir Menschen ermahnen, indem wir Menschen in aller Weisheit lehren. Wieder das Thema Investition. Hey, das ist nicht so schön, wenn ich zu jemandem hingehen muss und ihm sagen muss, das, was du da machst, das ist echt Kacke. Und ja, vielleicht findet er das blöd, wenn ich den ermahne. Aber das ist Dienst. Jeden Menschen ermahnen. Jeden Menschen in aller Weisheit lehren. Welche Weisheit? Ja, wir hatten es in Daniel. Diesmal lese ich doch kurz. Wenn ich es finde. Technik ist schneller. Daniel 2. Ich mag euch zwei Verse vorlesen. Erst 20:22. Wenn ich sie finde, da. Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Christus in dir, jeden Menschen in aller Weisheit lehren, in dieser Weisheit lehren. Daniel 2, 47. Der König antwortete Daniel und sprach: In Wahrheit, euer Gott, er ist der Gott der Götter und ich und der Herr der Könige und offenbart Geheimnisse. Dieser Gott mit dieser Weisheit, Christus in dir, Hoffnung und Herrlichkeit, in diesem oder mit diesem Christus in dir sollst du jeden Menschen ermahnen. Auf diesen Christus hin sollst du jeden Menschen ermahnen. Auf diesen Christus hin sollst du investieren. Weil es jetzt vielleicht eine kleine Zeit, wenn es sein soll, mit mancherlei Traurigkeit und Anfechtung verbunden ist. Aber was ist langfristig das Ding? Was ist langfristig das Ziel? Wofür tust du es? Und daraus gewinn Motivation. Nicht, weil man das halt so macht. Nicht, weil man halt gefälligst zu den Veranstaltungen in der Kirche geht. Nicht, weil man das halt macht, dass man seinen Zehnten gibt. Nicht, weil das sich halt so gehört. Sondern aus einer Herzenshaltung heraus. Aus einer Herzenshaltung des Dankes Christus gegenüber dessen, was er für dich getan hat, wo er für dich in Vorleistung gegangen ist. Darüber haben wir uns auch schon beim würdigen Wandel unterhalten. Und weil er euch angeboten hat, Schätze zu sammeln in den Himmeln. Schätze, die nicht vergehen. Um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Wie euer himmlischer Vater. Nicht ohne Sünde, aber als vollständiges Ebenbild. So steht es in Matthäus 5. Ach, ja, Matthäus 5 hatten wir es doch vorhin. Ne? Wie der himmlische Vater. Das ist euer Auftrag. Wenn ihr in den Dienst gehen wollt. Wenn ihr investieren wollt. Leid und Kampf. Investition und Kampf. Steht nirgends, dass es leicht ist. Es steht nirgends, dass es Spaß macht. Ununterbrochen. Ich habe Mila erzählt, dass ich am Anfang diesen langen Teil erzählen werde aus der Geschichte meiner Selbstständigkeit. Und ich habe ihr gesagt, ich nehme den Teil, weil man mir das glaubt. Wenn ich euch sage, wie das ist, dass man auf den Berg hochsteigt und irgendwann wiegt der Rucksack ganz, ganz schwer und die Füße tun weh, aber man quält sich durch und hat am Ende die schöne Aussicht, das glaubt ihr mir nicht. Ja? Das ist okay. Aber ich mag euch diese schöne Aussicht mitgeben. Diese schöne Aussicht. Christus in euch. Ihr habt's schon. Und Menschen um euch herum können es auch haben. Ihr könnt dafür sorgen, dass Menschen gelehrt werden, dass Menschen ermahnt werden. Ihr könnt euren Dienst tun. Und ihr müsst es nicht alleine tun. Das ist alles schon gemacht. Paulus sagt, ich bemühe mich darum. Kämpfend ringe ich darum. Aber gemäß seiner Wirksamkeit. Er ist wirksam, nicht ich muss das schaffen, nicht ich muss es aus mir heraus tun. Aus seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt mit Kraft. Christus in euch. Auch in dir wirkt er in seiner Kraft, gemäß seiner Wirksamkeit. Die erste Frage von Thomas war, wer ist der Diener? Im Kolosserbrief ist es Paulus. Aber ich lade jeden von euch ein, euch Gedanken drüber zu machen, wer denn der Diener ist. Wessen Dienst es ist, Christus zu dienen. Und was ist der Dienst? Leid und Kampf. Investition. Klingt auch gleich schöner, oder? Leid klingt so, als ob das irgendwie nur Schmerz ist. Investition klingt einfach besser. Jubelt. Eine kleine Zeit, wenn es sein soll, in mancherlei Anfechtung, um das, was ihr hinzufügen dürft. Ich mag euch einladen, noch gemeinsam zu beten über das, was ihr gehört habt. Ich würde den Abschluss machen.